Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Guten Abend und wir nehmen Sie heute mit ins Jahr 1991 nach Berlin.
Ja, ich glaube wirklich sagen zu können, dass Berlin eine Unglücksstadt ist für deutsche Regierungen.
In diesen Tagen wird hier viel gezaubert. Die ganze Stadt wird von Zauberern bevölkert. Mauern und Türme verschwinden, lösen sich in Luft auf. Menschen gehen durch die Mauer, als wäre sie aus Luft. Was da steht, steht nicht da.
Das waren die Stimmen der Schriftsteller Stefan Heim und C.S. Noteboom. Zwei von vielen Stimmen, die sich damals zur Frage äußerten, ob Berlin als Hauptstadt und Regierungssitz des frisch vereinigten Deutschlands geeignet sei. Und zwei von vielen Stimmen, die wir in diesem Monat noch einmal ausgegraben haben, aus den Archiven im 30. Jahr nach dem Mauerfall. Für unsere Reihe, als die DDR untergegangen war. Ab 19:30 gibt's deren vierte und letzte Folge, eine Collage mit Diskussionen über die Zukunft Berlins von 1991. Außerdem sprechen wir über das Buch »Geh doch rüber«. Darin haben 1986 schon ost- und westdeutsche Schriftsteller über die Schwierigkeit geschrieben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Jetzt ist das Buch noch einmal neu herausgegeben worden. Und wir berichten über das progressive Erbe der Wende von 1989-90. Der B tritt seit 1983 als Organisator politischer Untergrundtätigkeit innerhalb der DDR auf. So schrieb die Stasi 1986 über Frank Blom. Der, selbst aus der Nähe von Bremen, reiste in den 80er Jahren viel hin und her zwischen BRD und DDR und sammelte Aufsätze von Autoren aus Ost und West. Und zwar darüber, wie sie auf die DDR schauten und sich gegenseitig wahrnahmen. Damit die DDR politisch zu unterwandern, das lag ihm fern. Vielmehr wollte er ein Gespräch in Gang bringen. Und zwar eins getragen von echtem gegenseitigem Interesse. An Hoffnung und Enttäuschung, aber auch schlicht am Alltag in den beiden deutschen Staaten. So ein Gespräch, das fehlt nämlich bis heute, findet Frank Blom. Und deshalb ist jetzt zum Mauerfalljubiläum sein Buch auch noch einmal neu erschienen. Antje Stiebitz hat mit Frank Blom gesprochen.
Herr Blom, Sie sind selbst in Westdeutschland aufgewachsen, aber der Osten hat Sie schon immer angezogen. Ihre Eltern sind aus der DDR in die BRD übergesiedelt und Sie sind dann selbst aber immer wieder in die DDR gefahren und haben dort über mehrere Jahrzehnte mit sehr vielen Menschen gesprochen. Warum meinen Sie, sollten sich die Menschen im Westen auch 30 Jahre nach dem Mauerfall noch mit der Geschichte und dem Gesellschaftssystem der DDR auseinandersetzen?
Das ist seit jetzt die Gegenwart. Das ist natürlich weit verbreitet, dass im Grunde die DDR und jetzt die Ostdeutschland als so ein lästiges Angelegenheit zu betrachten, die man ja am liebsten sieht, gibt es glaube ich schon Stimmen, die das am liebsten wieder sich wegwünschen würden, nicht? Wenn nicht vielleicht eine Mauer, aber irgendwie, ja, die sind ja so fremd. Jetzt wählen die auch noch rechte Kräfte da. Und obwohl es einerseits Millionen gibt, die von West nach Ost gezogen sind und von Ost nach West, ist trotzdem auf manche, auf eine Weise Ost-West mehr in den Köpfen denn je, habe ich den Eindruck. Das ist eben auch dieser jahrzehntelangen Ignoranz geschuldet gewissermaßen des Westens, der den Osten, die DDR ja auch als vor allem als ein repressives Gebilde, der Staatsgebilde nicht betrachtet hat mit armen Bewohnern.
Es war aber doch ein repressives Gebilde. Haben Sie das nicht selbst erlebt, als Sie in den 80er Jahren die Anthologie »Geh doch rüber« zusammenstellten und Autoren angefragt haben und besucht haben, sind Sie selbst ins Visier der Stasi geraten? Und Sie haben dann auch ein Pseudonym annehmen müssen und haben Wege gefunden, die Manuskripte zu schmuggeln. Wie haben Sie denn die Ost-West-Gespräche erlebt?
Der Dialog war sozusagen unfrei von vorne bis hinten im Miteinander. Was meine ich damit? Unfrei in einem psychologischen Sinne, nämlich, dass es überschattet war, wie es Irene Böhme so schön auch geschrieben hat, aber im Kern überschattet war durch, ja, durch Schuld- und Schamgefühle und Neid, aber oder auch die Angst vor dem Neid.
Die erste Begegnung bringt meist die erste Lüge. Beide tun so, als passiere das Normalste der Welt, als sei dieser Besuch ganz selbstverständlich. Manchmal Bemerkungen nebenbei, wie einfach alles sei, wie dumm die Geschicke des Weltgeschehens, die das erschweren, behindern. Beteuerungen darüber, dass man dieses Getrenntsein nicht anerkenne, die Gemeinsamkeit suche, dass sich soeben erweise, wie problemlos das Zusammenfinden sei. Irene Böhme, Die Mauersegler kommen in Geh doch rüber.
Ja, und das wurde aber alles ja nicht ausgesprochen. Es ist ja auch sehr schwierig, das im Dialog miteinander zu klären. Irene Böhm beschreibt ja, wie im Grunde das sofort mit einer Lüge beginnt, wie Sie das sagen, und dass die Wahrheit so schwer ist.
Warum war denn die Wahrheit so schwer auszusprechen? Und was ist das für eine Wahrheit überhaupt? Oder auch anders, worauf gründen sich Neid, Schuld oder Scham, von der Sie sprechen?
DDR, Ost und West, das hatte ein bisschen was wie Geschwisterkonstellation. Man hat gewissermaßen gemeinsame Wurzeln, gemeinsame Vorfahren zumindest, sieht sich aber nun sehr ungleich behandelt von den Eltern sozusagen. Ja? Also oft war ja auch die Rede davon im Ostdeutschland, ja, ihr habt es ja gut gehabt, ihr habt ja gleich den Marshallplan gehabt, ihr seid gefüttert worden von den, gewissermaßen von den Amerikanern. Wir dagegen hatten die Sowjets hier und die haben erstmal demontiert und haben alles hier weggeschafft und wir mussten hier viel schlechtere Startbedingungen. Also wie Geschwister, die sich zurückgesetzt fühlen oder privilegiert sehen umgekehrt, als die Geliebteren von den Eltern, Geliebteren bevorzugten irgendwie.
Aber die Menschen in der DDR haben noch viele Elemente ihrer Gesellschaftsordnung auch durchaus geschätzt, oder?
Naja, sie bringen mich natürlich in gewisse Verlegenheit, wenn ich mich als Westler, ich bin nun mal im Westen geboren, das sozusagen sich über die Ostler zu äußern. Das ist schon wieder das Problem im Problem, weil das sofort wieder Gegenkräfte auf den Plan ruft.
Versuchen Sie es bitte trotzdem mal.
Ich kann also nur vermuten, dass es, wenn es darum ging, auf der einen Seite wurde sich natürlich oft bezogen auch auf die sogenannten sozialen Errungenschaften, sprich also keine Arbeitslosigkeit, wenig soziale, ökonomische Unterschiede in der Gesellschaft, überhaupt ein sicheres soziales Leben von der Wiege bis zur Bahre.
Dinge, die auch im Westen nicht unbemerkt geblieben sind und teilweise durchaus auch positiv gesehen wurden. Warum bröckelte die DDR denn in dem Moment in ihrem Inneren, als sie im Westen eigentlich zunehmend Akzeptanz gefunden hat?
Die DDR musste ja viele Zugeständnisse auch machen, um internationale Anerkennung zu bekommen. Und dazu gehört ja auch mehr Reisefreiheiten, mehr Menschenrechte zu beachten. Und das Ganze hat natürlich auch wiederum dann dazu geführt, dass sich mehr Unwille artikulieren konnte, mehr Opposition in gewisser Hinsicht, dass es mehr Ausreiseanträge gab, die vorher gar nicht möglich waren. Es gab also immer mehr, es bröckelte tatsächlich auf eine gewisse Weise.
Trotzdem hat die Neugier West auf Ost und umgekehrt die Tatsache, dass sich auch viele Ostdeutsche mehr in Richtung Westen orientiert haben, ja nicht dazu geführt, dass sich Stereotype aufgelöst haben, also beispielsweise der egoistische Westdeutsche oder der soziale Ostdeutsche. Haben Sie dann bei Ihren Reisen in die DDR bestätigt gefunden? Also haben Sie diese Stereotype bei Ihren Reisen in die DDR bestätigt gefunden oder würden Sie sagen, die gelten bis heute?
Das nivellierte sich, glaube ich. In vielen Begegnungen hat sich das gezeigt. Das war auch ein Anliegen in meinem Buch zu zeigen, dass sich das ja in den individuellen Begegnungen auch sehr bricht und sehr anders, sehr individuell auch gestaltet. Gerade dem auch ein bisschen entgegenzutreten war ja damals meine Hauptabsicht und ist es auch heute mit dem Neuerscheinen des Buches.
Tatsächlich fand er sich nach 3 Monaten in West-Berlin besser zurecht als ich mich nach 3 Jahren. Er hatte kaum eine Wohnung bezogen, da hatte er schon die Kneipe ausfindig gemacht, in der er anschreiben lassen konnte. Wenig später nahm er mich zu einem Buchhändler mit, der ihm Rabatt einräumte. Einige Monate danach vermittelte er mir seinen Steuerberater. Peter Schneider, Robert, in »Geh doch rüber«.
Also das war ja eine Geschichte von 86 und wenn da jetzt nicht West-Berlin vorgekommen wäre, dann hätte das jetzt auch von nach der Wende stammen können, einschließlich des durchklingenden Erstaunens des Westdeutschen darüber, dass der Ossi sich im Westen ja eigentlich ganz gut zurechtfindet. Das wurde ja dem Letzteren offenbar nicht zugetraut. Seit Ihrem Buch bis heute hat sich diese Wahrnehmung verändert.
Es sind teilweise Jüngere, die in Ostdeutschland geboren sind, nach der Wende, auch dadurch, dass sie zum Beispiel, wenn sie in den Westen gegangen sind, sind sie darauf gestoßen worden, viel mehr als sie vorher dachten, dass sie als Ostdeutsche behandelt wurden. Und daraus entsteht natürlich wieder ein Abgrenzungsbedürfnis.
Das alles beweist nur, dass wir befangen sind. Ich mit meiner Neigung, Robert auf seine Herkunft aus der DDR festzulegen, er mit der gereizten Abwehr jeder Anspielung auf diese Herkunft.
Heißt es in Robert. Ein Text aus Frank Blohms Ost-West-Lesebuch Geh doch rüber. Im August 1989, vor 30 Jahren, kam es zur letzten sogenannten Ausreisewelle von DDR-Bürgern in Richtung BRD. Zu Tausenden flüchteten die Leute in den Westen, viele über Ungarn, wo man schon im Mai 89 begonnen hatte, den Grenzzaun zu Österreich abzubauen. 3 Monate später fiel die Mauer, ein gutes Jahr später gab es die DDR nicht mehr. Der Wunsch nach einem westlichen Lebensstandard, nach Freizügigkeit und politischem Pluralismus hatte gesiegt. Und dass das letztlich auf die deutsche Einheit hinauslaufen musste, das erscheint im Nachhinein fast zwangsläufig. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Stimmen laut, die zwar die DDR reformieren, aber nicht abschaffen wollten, die in der DDR unterdrückt wurden und im Einheitstaumel dann schnell vergessen worden sind. Eine Suche.
Die Karikatur zeigt einen Volkspolizisten, der vor einem alten Kachelofen kniet und mit einer Pistole durch die Ofentür zielt. Daneben steht sein Ausbilder und rät: Im Prinzip bleibt es gleich, wohin Sie zielen. Wir treffen sowieso immer nur dorthin. Politunterricht in der DDR, spöttisch dargestellt als Schuss in den Ofen. Innenpolitik als Misserfolg. Dirk Moll zeichnete seine Karikaturen unter anderem für die Umweltblätter. Eine Publikation, die ab 1986 alle 2 Monate erschien und zunächst als Hausmitteilung nur für den innerkirchlichen Dienstgebrauch gedacht war. Dann aber weitere Kreise zog und in der DDR oppositionelles Gedankengut verbreitete. Am Zionskirchplatz in Berlin-Mitte. Die Tür der Zionskirche steht am späten Nachmittag noch offen. Damals in den Jahren vor der Wende standen die Gemeinderäume der Kirche oppositionellen Gruppen offen. Dienten als Bibliothek, Veranstaltungsraum und boten Platz für die Druckmaschine der Umweltblätter. Dirk Mold lässt seinen Blick durch den Raum schweifen.
Ja, also das ist hier, wenn man hier reinkommt, das ist so ein schöner Ort der Erinnerung, sage ich mal. Sieht auch noch ein bisschen aus wie früher, obwohl jetzt Decke und Fenster richtig gut gemacht sind, aber die Fassade ist eben noch so wie früher, also dass es abputzt, also abbröckelt so ein bisschen und die Farbe blättert und so. Es hat noch diesen Charme von früher.
In den 80er Jahren, erinnert sich der Historiker, sei er oft in die Zionskirche gekommen. Ab 1987 vor allem wegen der Umweltbibliothek.
Die Umweltbibliothek hat versucht, dieses staatliche Bildungs- und Meinungsmonopol zu brechen, indem sie Literatur zur Verfügung gestellt hat, die auf dem Index stand, also die nicht gelesen werden durfte.
1984 von George Orwell oder die US-Umweltstudie Global 2000 von 1980 etwa.
Dazu kam dann eben auch noch, dass die Bibliothek, wie andere Bibliotheken, anfing, selbst Nachrichten zu verbreiten.
Dirk Mold, damals in der offenen Jugendarbeit aktiv, war außerdem immer auf der Suche nach Räumen für eine Gruppe von Punks, wo die Jugendlichen abhängen und Musik hören konnten, ohne gegängelt zu werden. Andersdenkende Jugendliche, nicht zuletzt wegen ihres Aussehens, duldete man in staatlichen Clubs oft nicht. Die Kirche hingegen nahm sich der Punks an. 1987 war Dirk Mold 24 Jahre alt und er sympathisierte mit den rebellischen Jugendlichen.
Unsere Ideen waren dann eben, dass man sagt, ey, mach doch mal alles lockerer, lass doch mal Leine, seid doch mal cooler, ist jetzt meine Sprache. Also lass doch die Leute ruhig mal irgendwo hinfahren, komm schon wieder zurück, zu Hause ist es immer am besten. Oder ich lasse doch einfach mal zu, dass die Leute frei über irgendwas reden, dass sie frei wählen können, dass sie ihre Studien sich selbst aussuchen, dass einfach alles nicht so reglementiert ist und so. Und, aber selbst das ging nicht, gerade das ging nicht.
Berlin-Kreuzberg. Der Journalist Tom Strohschneider zeigt mit der Hand über ein beinahe quadratisch angelegtes Wasserbecken mit zahlreichen Wasserfontänen.
Also wir sind hier am Engelbecken, eine alte, stadthistorisch gewachsene Anlage, ein kleiner Stadtsee, wenn man so will. Und auf der einen Seite ist der Osten, auf der anderen Seite der Westen. Während der Zeit der Mauer war hier drauf kahle Fläche und auch ein Wachturm, ein Grenzturm.
Was wir brauchen, ist eine multiperspektivische Betrachtung der DDR und des Transformationsprozesses. Wir müssen vom Alltag in der DDR sprechen, von Anpassung und Verweigerung, von Verantwortung und Versagen, von Widerspruch bis hin zum Widerstand.
Ein Tweet zitiert Uwe Schwabe vom FAZ-Feuilleton zur Frage, warum ticken die Ossis so? Quelle: der Twitter-Account Die andere Wende, linke Reformideen, dritte Wege, andere Horizonte. Hier geht es um das progressive Erbe der Wende von 1989-1990. Getwittert hat Tom Strohschneider. Er möchte mit dem Projekt etwas in Erinnerung rufen, was er beim Blick auf die Jahre 1989-90 meist vernachlässigt sieht.
Dass die Wende in der DDR die friedliche Revolution als etwas begonnen hat, was nicht auf Wiedervereinigung, auf bürgerlich-nationale Einheitsbestrebung, auf D-Mark, Westkonsum und Kapitalismus hinauslief, sondern ein ganz anderes, widersprüchliches, naives, optimistisches, demokratisches, hoffnungsschwangeres Aufleben war von Leuten.
Was bei den Punks noch eher Gefühl war, soll jetzt in Form gegossen werden. Den ersten Akteuren der Bewegung, etwa Vereinigte Linke, Neues Forum, Demokratischer Aufbruch, Demokratie jetzt, ging es noch um einen veränderten Sozialismus, erklärt der Journalist. Um eine kritische Analyse der globalen Verhältnisse, um Fragen der Nord-Süd-Gerechtigkeit, um einen Staat, der seine Bürger vor Gewalt schützt, um einen Rechtsstaat, keine Apparate, die über die Bürger herrschen. Mit 16 Jahren hielt Tom Strohschneider das erste Mal ein Flugblatt mit Forderungen in der Hand.
Da stand drin, freie Wahlen, Zulassung von Organisationen und Parteien, solche Dinge. Von heute aus betrachtet klingt es so furchtbar selbstverständlich. Es war nicht selbstverständlich und es gab ja auch keine wirkliche Erfahrung, was alternative politische Vorstellungen, wie man die in so einen politischen Prozess übersetzen kann.
Da die DDR eine Gesellschaft des Misstrauens von oben war, hat es auch am öffentlichen Raum für Diskussion gemangelt, erklärt der Journalist. Das sei auch ein Grund, warum die Opposition im Herbst 1989 scheiterte. Denn das gesellschaftliche Gespräch über alternative Vorstellungen begann damals erst. Kurz darauf reisten die Menschen in Scharen aus. Ihre Abwesenheit legte vieles lahm, nicht nur den Nahverkehr. Hinzu kam, so Tom Strohschneider, dass der SED-Apparat nicht mehr handlungsfähig war.
Als handlungsfähig kann man eigentlich nur den Westen betrachten. Am Ende die Abstimmung an den Wahlurnen darf man auch nicht vergessen. Es wird heute sehr viel darüber geklagt, dass der Transformationsprozess so tiefe Wunden im Osten geschlagen hat. Aber es war eine demokratische Entscheidung. Die Mehrheit hat gegen diese Reformvorstellung entschieden.
Was ja nicht heißt, dass man nicht doch nochmal über einige davon nachdenken könnte. Antje Stiebitz berichtete über vergessene Reformideen der Wendezeit.